Dinge von Interesse. Der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dinge von Interesse, bei der es uns endlich gelungen ist, einen der beiden heiligen Grale dieses Podcasts uns ansehen zu können. Und das kann ich natürlich nicht alleine, deshalb, wie Indy hat, brauche auch ich einen Partner, deshalb habe ich meinen Dr. Love heute hier. Hallo Kai.
Hallo Gregor, oh, ich bin voll aufgeregt, dass wir das da heute besprechen können. Also wer hätte erwartet, dass wir das jemals besprechen können werden?
Also ich überhaupt nicht. Absolut. Ich hatte alle Hoffnung aufgegeben. Aber weißt du, wie du immer in deiner Radiosendung sagst, weißt du, Hass wird die Liebe ja irgendwann, Liebe wird den Hass besiegen, und so ist es hier auch passiert. Weißt du, und in diesen Zeiten können wir das besonders gebrauchen. Ja, um was geht's? Dieser Podcast hat ja so ungefähr so zwei heilige eigene Grale. Das eine ist immer noch die Tic-Tac-Toe-Pressekonferenz, original und ungeschnitten, die ich unbedingt nochmal komplett brauche, damit wir sie nachspielen können. Fragt nicht. Und der andere heilige Gral ist die legendäre RTL-Serie Der Ring der Musketiere, die einmal am 1. Dezember oder Anfang Dezember 1992 auf RTL ausgestrahlt wurde und seitdem verschwunden ist und irgendwie nie wieder ausgestrahlt wurde und auch irgendwie nie so wirklich veröffentlicht wurde in Deutschland. Und in den USA sah es auch nicht viel besser aus. Die legendäre Serie, mit dem die Musketiere im 20. Jahrhundert mit dem großartigen David Hasselhoff in einer ganz großen Hauptrolle. Und da ist uns was gelungen, Kai.
Ja, dir ist das so mehr oder weniger gelungen, einen Kontakt herzustellen.
Und genau.
Es gibt noch Nerds auf dieser Welt, kann ich mal sagen, die damals VHS-Aufnahmen gemacht haben, die auch nicht entsorgt haben und dann sogar noch so verrückt waren, die zu digitalisieren, dass man sie irgendwie anschauen kann in der heutigen Zeit.
Genau, und es ist auch keine Ausrede. Also erstmal vielen, vielen lieben Dank an den lieben, netten Hörer, Hörer und Freund, der uns das hier möglich gemacht hat und uns die Folgen die VHS-Kassetten quasi geliehen hat, von dem Schrottplatz der Geschichte quasi geholt hat und sie uns zur Verfügung gestellt hat, weil es ist wirklich bemerkenswert, dass man denkt immer, Dinge können im Internet nicht verschwinden, aber irgendwie doch, weil man fand vom Ring der Musketiere immer mal so, weißt du, so Teile, mal so Szenen, mal war was auf YouTube, mal war was auf hier, du weißt schon, wie heißt denn diese andere Seite, die ich immer vergesse? Du weißt schon, also
Daily Motion,
genau. Also man fand immer mal so wieder was, aber dann auch wieder nicht ganz. Und wie ich jetzt auch gelernt habe, die Serie ist bei uns in sind vier einzelne Folgen, so wie sie es gehört, 42 Minuten, vier geile Folgen, die Anfang Dezember 92 bei uns ausgestrahlt wurden. In den USA hat man allerdings gleich die Hoffnung irgendwie aufgegeben und hat daraus einfach so einen 82-minütigen Fernsehfilm geschnitten. Also die haben nur Teile von diesen vier Folgen verwendet und haben daraus einen eigenen Cut quasi gemacht. Und danach auch nicht mehr wirklich viel. Und warum diese Serie so besonders ist halt einmal natürlich die Besetzung. Und wir haben ja, glaube ich, tausendmal schon dieses Intro irgendwo uns über dieses Intro so ein bisschen lustig gemacht halt. Ne? Diese Ausgangslage, die Musketiere ins 20. Jahrhundert zu holen, ist ja pauschal jetzt eigentlich keine dumme Idee eigentlich, ne?
Nö, definitiv nicht. Also damals, als ich das zum ersten Mal gesehen hatte, da war ich 10 und da fand ich das, glaube ich, damals sogar ganz cool.
Ich bin mir nicht sicher, ob ich das wirklich mal gesehen habe. Ich frage mich einfach, was ich im Dezember 92 gemacht habe. 1. Dezember bis 17. Dezember sind die ausgestrahlt worden. Auf jeden Fall, sie müssen mich damals, ich war da 12, sie müssen mich gecasht haben, weil die Besetzung ist halt legendär. Wir haben David Hasselhoff, der John Smith D'Artagnan spielt. Den Anführer der Musketiere.
Ja. Der Name allein schon.
ein Name, denn das ist hier eine Co-Produktion, Ring of the Musketeer, zwischen RTL und einem amerikanischen Sender, wie man das so in den 90ern gemacht hat, so über zwei Länder hinweg, zwei zusammen. Meistens haben die Deutschen einen Star und Geld gegeben. Und unser Star, den wir gegeben haben neben dem Geld, war Thomas Gottschalk. Thomas Gottschalk, der hier Peter Porto spielt.
Ja, er ist, das Ganze klingt nach Fiebertraum, jetzt schon.
Ich bin auch noch nicht mit der Pornosache durch. Nee, er ist Peter Portus und er scheint irgendwie, irgendwie so auch so Kinder zu unterrichten, indem er seinen Kopf in Aquarien steckt. Und aber es muss irgendwie eine Deutschschule sein, weil auf der Tafel siehst du die Sätze in Deutsch geschrieben, in die er da unterrichtet. Auf jeden Fall, Thomas Gottschalk war quasi unser Beitrag, den wir geleistet haben. Neben wahrscheinlich ganz, 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 ganz viel Geld. Dann war die weitere, das wird nicht, dann kommt natürlich noch Cheech Marin von Cheech und Chong, wer kennt sie nicht, der Burt Aramis spielt. Cheech Marin, auch einfach eine Legende von den Stoner-Kiffer-Filmen der 80er und 70er Jahre. Und einfach ein ganz geiler Dude, wenn man ihn irgendwo sieht. Natürlich From Dusk Till Dawn, weißt du? Wenn ich mal einen Türsteher brauche, klar. Dann natürlich ja. Cheech Marin halt, ne? Und wenn man schon denkt, Alter, jetzt kann es ja gar nicht mehr geiler werden, dann haben wir natürlich auch noch eine weibliche Rolle muss es ja geben in den 90ern. Ne?
Aber mindestens. Was für eine?
Was für eine? Anne-Marie Arthurs wird gespielt von Allison Doody. Und weißt du, ich dachte die ganze Zeit, neben Wow, ist die heiß, dachte ich, Mensch, woher kennst du die? Ne?
Ja, ich wusste direkt, woher ich die kenne.
Ich musste gucken tatsächlich. In die 3 halt, ne?
Ja, in die 3. Dr. Elsa Schneider.
Ja, sie ist Dr. Elsa Schneider. Die Frau, die laut Indies Vater, ich glaube, sie schnarcht, ne?
Ja, genau. Oder sie redet im Schlaf.
Oder sie redet, genau, sie redet.
Genau, Gott, ja, schnarchen wäre ja egal. Gott, ja.
Ich will ihr nichts unterstellen. Sie redet im Schlaf. Auf jeden Fall, sie spielt, das ist nicht nur, es ist nur wunderschön, aber es ist einfach, man hat sofort, wenn man dieses Gesicht sieht, denkt man, Alter, irgendwo habe ich die doch her, kenne ich die doch her. Und natürlich, Indie, ne, das ist natürlich einfach eine absolute Referenz zu der Zeit irgendwie 3 Jahre her, also auch noch relativ aktuell halt, ne?
Ja, definitiv. Aber es ist ja immer noch nicht vorbei jetzt mit den großen Namen.
Also, als wenn das jetzt alles nicht toppen würde, haben wir noch den Devin Miles dieser Serie, Maurice Treville, der von, ich weiß gar nicht zu sagen, John Reese Davis gespielt wird.
Ja, großartig. Also einerseits auch aus natürlich eben hier den eben erwähnten Filmen schon, nämlich, ja, wo spielt er mit? Indiana Jones. Dahin kennen wir ihn natürlich. Wir kennen ihn als Chefarzt. Nee, Moment, das war eine andere Geschichte.
Das war eine andere Geschichte. Das war eine andere Geschichte. Auf jeden Fall wissen wir, dass er aber auch schon viel rumgeslidet ist in den 90ern. Und er hat und natürlich... Und
rumgegimlied auch.
Genau. Gimli aus Herr der Ringe natürlich. Also auch ein ganz... Ein Typ, weißt du, jede Szene mit ihm, und das sind nicht so viele in dieser Folge, über die wir heute reden wollen, wir wollen nämlich über eine Folge der Serie, nicht über die gesamte Serie, sondern nur über die erste Folge, also die Pilot-Episode, ein bisschen quatschen. Da hat er auch nur eine Handvoll Szenen. Und er ist so ein bisschen... Er ist wirklich so ein bisschen der Devin Miles. Aber in jeder Szene, da ist, hebt er einfach... Die schauspielerische Leistung. Ich finde, nicht nur seine, sondern auch um ihn herum werden die besser. Wenn du neben John Reese Davis spielst.
Ja, das stimmt schon. Ja, also er ist mit Abstand so der beste Schauspieler auch in dieser Besetzung. Also alle anderen machen das solide. Also ich grenze jetzt Thomas Gottschalk mal bewusst aus, denn er hat da irgendwie, ich sag mal, schauspielerische Differenzen im Vergleich zu allen anderen.
Es ist immer komisch, der synchronisiert sich natürlich selbst, also ist auf Englisch gedreht in den USA.
Das macht es nicht besser.
Ja, aber er dadurch wirkt es irgendwie am unnatürlichsten, finde ich. Ist komisch, ne?
Ja.
Aber das geht mir generell so. Wenn Schauspieler, also wenn Deutsche sich selbst dann nachträglich synchronisieren, ich weiß ja, das tun die normalerweise, wahrscheinlich werden eh noch Voice-Aufnahmen nochmal gemacht, aber irgendwie hört sich für mich immer irgendwie ein bisschen Latenz falsch an und so halt, ne? Naja, das ist faszinierend. Also wie gesagt, es sind diese 5 wackeren Helden sind, 5 sind diese 4 Musketiere, also die anderen sind's und John Reese Davis ist halt so in der Funktion wie Devin Miles bei Knight Rider, so würde ich ihn so ein bisschen sehen. Und ich würde mal ganz kurz mit so ein paar Worten die Storyline dieser Folge beschreiben, über die wir hier reden. Also wie gesagt, das ist der Pilot, ne? Wir erleben eine Entführung, eine Kindesentführung. Der kleine Mickey wird vom Spielplatz direkt aus der Obhut seiner Mutter entführt. Die bekommt dann auch einen Anruf und wird unmittelbar nach der Entführung noch auf dem Spielplatz wird sie in der Telefonzelle angerufen und man sagt ihr, keine Polizei, sonst passiert deinem Sohn was. Ja, und wir kommen noch auf dich zu. Also kann sie die Polizei nicht anrufen. Klar, sie wurde ja bedroht. Hat dann ihren Bruder gefragt, was der so meint. Und der hat dann den A-Team-Move, der muss A-Team vorher gesehen haben. Und der, ja, der nimmt dann Kontakt zu den Musketieren quasi auf. Warum auch immer und wie auch immer und wieso die irgendwas Besonderes sein sollen, wenn die Polizei mal nicht gerufen werden wird, das wird im Prinzip nicht so wirklich verraten halt. Ne? Die werden dann erst, dann gibt es erstmal so eine Team-Assemble-Nummer, wo die sich alle so einzeln vorstellen und über das Leuchten ihres Ringes. Mask-Fans wissen mehr. Da ist es nicht die Uhr, sondern der Ring. Der Ring der Musketiere, der leuchtet so ein bisschen. Da werden die zusammengerufen, das ist so das Signal zum Semi von Knight Rider zu kommen und bekommen halt diesen Auftrag, den jungen Mickey zu finden. Und dann, naja, nehmen sie Kontakt zu der Mutter auf. Die Mutter weiß aber gar nicht, warum. Sie hat doch nichts und so. Warum sollte man ihr Sohn entführen? Dann kommen die schnell darauf, dass es vielleicht nicht an ihr, sondern an ihrem Bruder liegt. Und denn der ist Fluglotse. Und der wird erpresst von einem fiesen Möb, der möchte, dass ein Flugzeug, das er runterfluglotsen soll, abstürzt, weil in dem ein Zeuge sitzt, der gegen den fiesen Möb, der so trivial ist in dieser Folge, dass ich mir nicht mal seinen Namen aufgeschrieben habe, aussagt. Und weil man keine andere Möglichkeit sieht, sagt man, dann lassen wir halt mit 320 Mann besetzten Jumbo abstürzen, damit der Typ nicht zur Zeugenaussage kommt. Und dazu wird der Bruder erpresst. Aber so nicht mit unseren Musketieren. Die fangen natürlich sofort die Ermittlungen an, verhindern nebenbei auch noch so Kleinigkeiten wie Geld, also Überfälle von Geldautomaten. Ne? Es gelingt ihnen aber relativ schnell, dann das Versteck zu finden, wo der kleine Mickey, der wird mich in so einer Art Kellergang an Rohren gekettet, festgehalten, holen sich dann nochmal von der Mutter aber das finale Okay, ihn wirklich retten zu sollen, weil es könnte für ihn gefährlich werden. Und was macht man natürlich, um sowas zu machen? Denn die bösen Wichter haben nämlich nicht nur ein geiles Versteck, die haben auch Bobby Sixkiller aus Renegade noch als Handlanger, genau, der auf einer unfassbaren Menge an Knackfolie sitzt. Dazu kommen wir vielleicht später noch. Und was macht man, um Leute aus dem Gebäude rauszuholen? Man macht ein spontanes Konzert, was die Massen und die Polizei anlockt, was dazu führt, dass die Bösen das Gebäude verlassen müssen, kämpft Ninja-mäßig mit ihnen und es gelingt ihnen, den kleinen Mickey zu retten, bevor, also eigentlich schon nachdem das Flugzeug sicher gelandet ist, denn der Bruder von Mickeys Mom, der hatte sich dann schon entschieden, es doch nicht abstürzen zu lassen, weil er im Herz natürlich auch ein Guter ist und das nicht verantworten kann. Ende der Geschichte.
Ja, das macht es irgendwie noch mehr zu einem Fiebertraum, was du gerade erzählt hast. Also nicht nur die Besetzung, sondern auch diese hanebüchene Story, bei der man teilweise auch gar nicht so richtig weiß, um was es eigentlich geht. Also einerseits, ja klar, du hast diese Story erzählt, die passt auf einen vierten, also auf einen geviertelten Bierdeckel problemlos, ja, drauf.
Absolut.
Absolut. Und ja, dann am Ende hat man dieses Konzert, das natürlich von David Hasselhoff gesungen wird.
Natürlich.
Mit sehr absurden Kameraperspektiven und Schnitten zwischendrin. Und das ist einfach alles ein bisschen eigenartig. Aber lass uns mal am Anfang nochmal, genau, beginnen. Nämlich, wir haben ja, und ich würde fast jetzt behaupten, nachdem ich das gesehen habe, das Beste an dieser Episode ist das Intro.
Das Intro ist großartig, wo uns die Geschichte der Musketiere auf Ehre und das alles inklusive, du kennst natürlich den Chorus der Musketiere, einer für alle für ein und so, das wird uns im Prinzip nochmal erzählt, ne? Und man ist dann bei seiner Ehre verpflichtet, gegen das Böse zu kämpfen. Wenn man offensichtlich so ein Musketier ist, das wird man, indem man so einen Ring hat. Ne, und dann, ja, ist man so einer, aber man hat auch, außer dass man statt auf dem Pferd ein Motorrad hat und das durchaus gut bedienen kann, hat man aber anscheinend keine weiteren Moves. Also es wird uns zwar erklärt von dem guten John Rhys-Davies-Charakter, dass die Musketiere, die damals von Ludwig dem 13., nicht Elvis dem King, sondern dem King Ludwig dem 13., quasi so eingeführt wurden, dass die besten Fechter waren, die besten Schützen, die besten Reiter und so eine Art Elite-Verteidigungsleibwächter-Truppe halt, ne? So die Elite-Soldaten. Ich weiß historisch vielleicht jetzt nicht alles korrekt, aber so im Groben, was man so von den Musketieren kennt. Wir sind ja auch mit diesen Mantel- und Degen-Filmen aufgefallen.
Ja,
aufgewachsen,
klar, ja,
aufgewachsen. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum am Ende David Hasselhoff plötzlich im Finale einen Mantel trägt übrigens. Ganz sonst plötzlich, kann ich mir das nicht erklären, warum er einen Mantel im Finale trägt. Aber das ist im Prinzip so. Und da, anscheinend wird das irgendwie historisch weitergegeben. Da wird so ein Mysterium so ein bisschen aufgebaut, weil das wird uns noch nicht verraten. Es gibt halt diese Ringe und wer diesen Ring hat, ist einer dieser Musketiere. Aber es gibt auch eine B-Handlung, nämlich die Suche nach dem vierten Musketier. Die sind ja nur zu dritt in der Handlung und halt John Rhys-Davies, der die ganze Zeit davon redet, es gibt noch einen vierten Ring. Und da gibt es eine B-Handlung, die habe ich eben nicht erwähnt, mit Cheech Marin, der irgendwie so ein Typ ist, ja, der so
ein Gauner.
Ein Gauner, der so Sachen in der Pfandleihe abgibt und so. Der trägt auch so den Ring und der wird dann halt quasi so rekrutiert. Aber der wird erst tatsächlich in der nächsten Folge so wirklich in diese ganze Geschichte eingeführt. Also ist auch noch so eine kleine Behandlung, dass man sagt, wir bringen die vier dann zusammen. Ich muss sagen, was es für mich aufwertet, ist am Anfang ist schon allein, dass wir Andreas von der Meden, also die Stimme von David Hasselhoff, zu hören. Also die er sonst auch hatte in den 90ern und 80er Jahren. Das ist schon mal super halt.
Ja, auf jeden Fall. Ja.
Genauso großartig ist das Hemd, was er am Anfang trägt, weil wir sehen ihn ja nach dieser Entführung, weißt du, es gibt ja diese Entführung mit dem Spielplatz, die Gangster, die dieses Kind einsacken und unmittelbar noch, als die Mutter hinterherläuft, klingelt ja diese Telefonzelle. Woher haben die denn die Nummer von dieser Telefonzelle gehabt?
Ja, also das war alles so ein bisschen eigenartig. Aber du sagtest ja direkt danach, also nach dieser Szene von dem Spielplatz, sehen wir ja eigentlich hier David Hasselhoff erstmal. Der ist gerade scheinbar zu Hause in einem absurd großen Raum mit einem absurd großen Tisch und absurd viel Plastikobst, das irgendwie auf diesem Tisch steht. Und er hat gekocht, nämlich er hat Grillhähnchen gemacht und seine, ich sag mal, weil sie Freundin oder was soll das sein?
Muss es, aber die hat auch sonst, das ist der einzige Auftritt in der Folge.
Ja, genau. Also sie bekommt auch einfach so ein Hähnchen dahingestellt und ab dem Zeitpunkt wurde mir fast, wenn ich die weitere beobachtet habe, die beiden so richtig übel. Weil das ist irgendwie ziemlich ekelhaft, was dann passiert, auf die Art und Weise, wie sie dann anfangen zu essen und das Ekligste danach ist, also okay, nochmal kurz zusammengefasst. Die sitzen am Tisch und beginnen zu essen. Und sie fragt, ja, wie soll ich das denn jetzt essen? Und hier unser John Smith, D'Artagnan, also David Hasselhoff, holt dieses Hähnchen komplett in die Hand und beißt da rein. Also als Vorlage. Und sie macht es ihm dann quasi nach und die essen beide wie die Schweine, kann man so sagen.
Die sexen sich an.
Ja, das kommt noch dazu, genau. Also während sie wie Schweine essen, kommt dann eben noch so eine Art, weiß nicht, so eine Romance-Blicke wirft man sich hin und her. Und das ist irgendwie auch so ein bisschen eigenartig. Aber okay, zu dem Zeitpunkt kann man machen, finde ich eklig. Nicht so meine Art und Weise, wie ich gerne esse. Aber dann klingelt es ja, so wie so eine Schulglocke plötzlich.
Genau.
Und John Smith, D'Artagnan, springt auf und sagt, da ist jetzt irgendwas passiert und ich bin jetzt mal ein paar Tage weg.
Ja.
Woher wusste denn, dass er jetzt ein paar Tage weg sein muss?
Wahrscheinlich ist das die Standardfälle. Er wird immer für 3 Tage gebucht. Das muss irgendwie, das meinte ich, dieses Team Assemble von Mask ist das. Es leuchtet ja irgendwie dieses Auge in der Startuhr in seinem Zimmer und dann der Ring. Und dann wird er offensichtlich, er geht dann wahrscheinlich von einer neuen Mission, von einem Auftrag auf. Und anscheinend dauert das immer so ein paar Tage. Ich muss aber sagen, mich hat diese ganze Szene, nicht nur ob das Dekolletés der guten Dame, die seine Freundin spielt, die sehr exponent dargestellt wird, auch dass die so vorher gefechtet haben. Okay, das passt ja noch. Also das ist ein komischer Tagesablauf. Weißt du, erst fechten die beiden, dann essen die beiden ohne Besteck und sexen sich total an. Dann kriegt er dieses Notsignal, muss ohne zu wissen, auf was er sich einlässt, weg und sagt ihr noch, nachdem er sie noch hochzieht und männlich küsst, ne?
Mit Essensresten, die ja kurz vorher beide noch irgendwie Hähnchen im Schnabel hatten.
Entlässt er sie aus der Handlung mit den Worten, halt dich warm.
Ja.
Da hat das erste Mal mein Hirn weggekippt. Weißt du, da ist das erste Mal, okay, halt dich warm. Die sehen wir auch nicht mehr wieder. Also vielleicht in den späteren Folgen, ne? Dann ist halt so dieses Typische, die anderen werden auch alle zusammengerufen. Peter Portus, der gute Thomas Gottschalk, der unterrichtet so ein paar Kids mit so irgendwie einem Kopf im Aquarium, fischt dann im Mund, fischt dann ins Aquarium wieder zurück und sagt so den Kids, als er dann gerufen wird, das hat was unheimlich Maskmäßiges, dass die aus ihren Tätigkeiten mit so einem Signal einfach rausgeholt werden.
Und dem funkelnden Ring.
Und dann sagt er zu den Kids, räumt auf und um 17 Uhr macht er hier zu, wo ich mich gefragt habe, was sollen die bis dahin machen?
Und die Hausaufgaben.
Der Satz, die Sätze auf der Tafel waren auch auf Deutsch. Also anscheinend unterrichtet er Deutsch da und so, aber macht ja Sinn halt. Auf jeden Fall werden die zusammengeholt bei John Rhys Davies und der erzählt so, wie auch bei die zwei gab es doch auch diesen Lord, der die Leute immer so, der die beiden immer die Aufträge gegeben hat. Oder wie gesagt, Devin Miles. Und der sagt, ja, ich habe da Notruf bekommen, der Mickey wurde entführt und seine Mutter, die weiß nicht warum und wenn sie die Polizei informiert, dann passiert was Schlimmes, ihr müsst jetzt ran. Ne? Zwischendurch haben wir ja noch die gute Dr. Love, nennt sie sich, kennen sie, macht so eine Radiosendung. Ne?
Ja, genau. Ne?
Die gute Elsa-Darstellerin, die gute Anne-Marie Arthurs, die macht eine Radiosendung, wo sie als Dr. Love das Gesülze der Leute anhört im Prinzip halt. Ne? Ja, ich lerne hier irgendwie keine Frauen kennen. Wie finde ich denn eine Frau? Ja, am meisten auf der Arbeit. Ich arbeite in Bestattungsunternehmen. Das ist natürlich ungünstig.
Ne? Ja, geh lieber in den Supermarkt. Das ist dann der Tipp von ihr. Genau.
Und dann, da ist mein Hirn das zweite Mal weggekippt, als der nächste Anruf von David Hasselhoff ist, der sie in der Sendung anruft und er fährt, die fahren ja alle Motorräder. Ne? Und dann hat er so ein Mikrofon, also so ein Mikrofon am Helm.
Headset-Mikro. Ja, ja, genau.
Gab es das 92 schon für Motor? Ich weiß es nicht.
Ich habe keine Ahnung,
also,
ob es das gibt oder gab.
Auf jeden Fall hat er sich so in die Sendung geschaltet und gesagt, Mensch, komm dazu und so. Wir brauchen dich, wir haben einen Auftrag im Prinzip. Und dann,
ja, so ein Codewort. Ja,
genau.
Ja.
Und dann treffen sie sich dann da halt und machen sich halt auf die Suche danach, den Mickey zu finden. Und da treffen sie sich das erste Mal, müssen sie ja zur Mutter gehen, ob die noch was weiß. Und die treffen sie in der Kirche. Ne? Und quatschen die einfach.
Ja, nachdem Peter Portos bei ihr als Briefträger zu Hause aufgetaucht
genau,
ist, also stimmt. Verkleidet eben als Briefträger. Was mich aber auch noch irritiert hat, zu dem Zeitpunkt, als klar wird, was die jetzt genau tun sollen, sind in der Episode ja schon irgendwie 20 Minuten vergangen.
Ja, ja.
Also man hat uns super ausführlich gezeigt am Anfang, wie diese Entführung ist. Danach stellt man die Charaktere nacheinander vor. Und wie du schon sagst, wie bei Mask, die werden alle so zusammengerufen quasi. Man lernt auch jeden erstmal kurz kennen,
ja,
zeigt ihn so drei, vier Minuten. Und wie gesagt, zu dem Zeitpunkt, als es dann darum geht, was getan werden muss, nämlich diesen kleinen Jungen befreien, ja, 20 Minuten sind da schon um.
Ja, und es ist, wie gesagt, nur eine 42-Minuten-Folge und ja, es geht wirklich total ratzfatz. Aber ich finde, das ist so eine klassische Pilotgeschichte halt, ne? Weil das eigentliche Thema, das ist eigentlich gar nicht wichtig. Das scheint einfach eine normale Krimiserie zu sein. Mir schließt sich auch nicht, warum die Polizei, also normalerweise kenne ich das immer so, man sagt dann immer keine Polizei und dann ruft man doch bei der Polizei und dann kommen die hinten als Handwerker verkleidet rein und so. So wie ein Kopfgeld mit Mel Gibson und so. Aber hier scheint die gute Dame das ernst zu nehmen. Und wie du schon sagtest, Peter Portos, ist auch so geil, kommt als Briefträger, gibt ihr die Nachricht, sie soll in die Kirche kommen und da sitzen unsere wackeren Helden hinter ihr in der Bank und stellen sich nicht mal vor, sagen aber, du musst uns vertrauen. Und sie fängt auch eigentlich sofort an, Vertrauen aufzubauen zu denen. Also so unmittelbar fängt sie damit an. Und das ist auch total, total strange irgendwie, dass das so schnell geht. Ne? Das ist irgendwie überhaupt sehr unglaubwürdig bei der ganzen Geschichte halt, ne?
Ja, voll.
Es also ist total so,
alles absurd. Vor allem, da man sich ja auf den Weg dann auch macht. Man weiß ja auch gar nicht so genau, wohin fährt man jetzt. Also sie fahren einfach los mit ihren Motorrädern und dann ist ja noch die Szene, ach, gucke mal, da ist ja plötzlich jetzt noch irgendjemand, der wird eine ältere Dame am Bankautomat beraubt. Und
das sehen
ist so ein
die.
Fall, der wird dazwischen
geschoben. Ja. Das ist die einzige nennenswerte Action-Szene, die wir sehen. Als die dann unterwegs sind, die fahren halt auf ihren drei Motorrädern schön in Reihe und dann findet dieser Überfall statt am Geldautomaten und dann jagen sie den Typen mit den Motorrädern und konsequent mit den Motorrädern. Sie steigen auch nicht mal ab. Der versteckt sich so zwischen ein paar Autos, rollt dann so zwischen den Autos so ein bisschen lang. Ne? Und hier der gute D'Artagnan ruft dann noch mit seinem geilen Headset die Polizei und sagt, ah, wir haben da einen Typen geschnappt, den ganz fiesen Möb, den könnt ihr hier abholen und so halt. Ne?
Beste Bezeichnung oder Beschreibung überhaupt, wo die Polizei hinkommen muss, kommt mal hier hin.
Ja.
Das finde ich die beste Beschreibung.
Ja, also da muss man sagen, so viel Mühe haben die sich beim Drehbuch wirklich nicht gemacht. Also solche
bei
Sachen
den Stunts aber auch nicht. Das ist dir aufgefallen, als die da mit den Motorrädern erstmal über diese Autoschanze so drüber gesprungen waren, sieht man da eindeutig, dass das nicht David Hasselhoff ist, der auf dem Motorrad sitzt.
Du siehst es bei jedem Stunt. Du siehst es bei, genau. Also ich glaube, du hast vorhin diese komische Schneiderei im Finale bei dieser Performance von David Hasselhoff. Er klettert ja dann auf seiner kleinen Bühne umher und aufs Dach. Ich glaube, das haben die alles nur gemacht, um zu vertuschen, dass das Stunt-Leute gewesen sind halt.
Wahrscheinlich,
aber es ist sehr, sehr auffällig. Vielleicht fällt uns das heutzutage noch. Aber da ist es, ich musste so lachen, als die alle diesen Sprung über das Auto mit dem Motorrad gemacht haben.
Ja, und warum machen die das?
Und diesen
statt drum rumzufahren.
Ja, genau, warum ist das? Was hat das? Ey, wir haben eine halbe Sekunde gespart, aber wir sind ja mit dem Motorrad eh schneller als der Typ. Und der versteckt sich ja nur dann unter den Autos und dann umkreisen sie ihn mit den Motorrädern und rufen halt, wie du schon gesagt hast, die Polizei und sagen, wir sind hier. Ne?
Ja, ja.
Aber ich muss sagen, ähnlich gab es in der B-Handlung, die ja dann auch beginnt, ist ja die Szene mit Cheech Marin, der in diesem Pfandladen was abgibt und dann fällt dem Pfandler ja diesen Ring an, den er da hat und so. Und dann sagt er, ja, ich guck mal, was du mir hier so anbietest und ich sag dir später dann nochmal Bescheid wegen dem Preis und so. Ne? Und dann ruft der Pfandleier ja bei John Rhys Davies an und sagt ihm, hier, hör zu, du hast doch da noch so einen Ring gesucht, ob da noch einer so einen Ring trägt. Da hat er also anscheinend bei all den Pfandleiern Bescheid. Also gesagt, ich habe da einen, der ist hier, der kam rein und der hat diesen Ring am Finger. Ich habe auch seine Adresse. Und dann sagt John Rhys Davies, alles klar, und legt auf.
Genau, ohne die Adresse zu bekommen. Genau. Also,
ich rufe dich gleich zurück wegen der Adresse oder gib bitte meiner Sekretärin die Adresse oder vielleicht ist er auch in den Laden gefahren und hat sie sich persönlich abgeholt, die Adresse. Aber das sind so Sachen, die fallen einem total auf, weil er einfach nur das Gespräch beendet, damit die Kamera dann auf sein Gesicht zoomen kann und er sagt, der vierte Musketier.
Ich hatte da ein paar Fragen. Also, okay, wir kennen ja so die Musketiere und die waren ja jetzt nicht unbedingt in Amerika ansässig. So, und jetzt sind plötzlich alle Ringe plötzlich in den USA, auch der eine verschollene. Und zwar ganz zufälligerweise auch bei so einem Pfandleihhaus, das, weiß nicht, zwei Straßen weiter ist. Gehen wir mal einfach so davon aus. Das ist jetzt nicht weit davon entfernt. Und ja, jetzt taucht da plötzlich der weitere Ring auf, zufällig bei einem Gauner, der diesen Ring gerade verpfänden wollte. Und, wie kurz vorher erklärt, hier Maurice Drevel, also John Rhys Davies, der hat scheinbar genau dieses eine Pfandhaus vorher informiert.
Oder hat alle
einfach
informiert.
Damit gerechnet, nee, so wie die Serie funktioniert, hat er genau das eine angerufen. Der kennt den zufällig. Aber wie gesagt, zwei Straßen weiter taucht jetzt irgendwie der letzte Ring auch noch auf. Tausende Kilometer von Frankreich entfernt, nachdem diese Ringe immer über Generationen hinweg weitergegeben wurden. Also ich habe Fragen, Gregor, wie das dazu kommt.
Ja, zu einem ist die Frage, anscheinend ist es ja nicht so, dass der Ring den Träger aussucht, sondern du bist es einfach per quasi Geburt und damit wird dir der Ring irgendwie von der Oma und Mutter und so weitergegeben.
Ja, so vererbt, halt, ne? Ja,
dann könntest du doch auch, da gibt es doch sicher eine Personalliste und so, rufst dann einfach, kannst du da nicht irgendwie die aktuellen Nachfahren durchgehen und so, weil der Ring ist ja im Prinzip nur das visuelle Zeichen. Was machst du, wenn einer von denen das nicht trägt, ne? Oder den schon längst versetzt hat und so. Es wird zwar impliziert durch die eine Szene bei Cheech, der ja versucht, den Ring abzumachen und dass ihm das nicht so gelingt, aber das könnte auch einfach nur ein Zufall gewesen sein, dass sie diese Szene da so drin gehabt haben.
Ja, da versucht man irgendwie so ein bisschen Mystery-Aspekt mit reinzubringen, dass quasi der Ring die Person ernennt. Und natürlich ist das jetzt dann in dem Fall ja Cheech Marin, von dem man aber in der ersten Episode gar nicht mehr so viel sieht.
Genau.
Außer, dass der Maurice Drevel, also hier John Rhys Davies, bei ihm zu Hause aufschlägt und ihn quasi ja mitnimmt.
Und er sich einfach auch einfach mitnehmen lässt.
Ja,
das ist auch das Geile, er kommt auch noch mitnehmen, bei ihm rein und sagt, so, bin ja so, wer sind Sie denn und so, ich möchte meine Ruhe. Und dann sieht er ja seinen Ring und hält dann, guckt, nimmt seine Hand und guckt sich den Ring an und sagt, oh nee, du musst mitkommen, du musst sofort mit
mir mitkommen. Und der nimmt er an der Hand mit, nimmt wie so eine Mutter sein Kind.
Ja. Und das lässt der gute Cheech Marin mit sich machen, der nimmt noch den Hut beim Gehen noch auf und dem wird danach, das ist dann glaube ich seine einzige Szene noch, so ein bisschen und ihm und uns quasi so ein bisschen die Musketiere erklärt, wer die sind. Ludwig der 13. Frankreich sind hier große Krieger, Kämpfer, pipapo gewesen. Es gibt auch so einen Gag mit, sie sind vom König auserwählt. Dem King, nicht Elvis. Ludwig der 13. und so. Und natürlich wirft man sich Fragen auf, warum sollte da sowas, was macht denn die Nachfahren so besonders? Weißt du, ja. Also wenn ich jetzt, weiß ich nicht, der schnellste Gregor der Welt wäre, weiß ich nicht, ob man in 100 Jahren noch meine Söhne sagt oder Kinder, wenn ich welche haben sollte oder habe, dass man sagt, ey, dein Vater, du bist sicher auch der schnellste Gregor der Welt und so halt. Ne? Also das macht nicht wirklich Sinn, weil was wird da vergeben? Also entweder ist es der Ring, aber das glaube ich nicht. Es ist anscheinend wirklich diese Blutlinie im Prinzip, diese Familienlinie halt, ne?
Also vieles, was in der Episode passiert, hat ja keinerlei Logik. Also vor allem eben das große Finale. Ich glaube eigentlich, wenn dieser Begriff nicht schon existiert hätte vorher, dann würde man vielleicht hier zur Pilot-Episode sagen, sie hat diesen Begriff, eine Episode geht über Tische und Bänke erfunden.
Ja, definitiv.
Es ist halt, vor allem dieses Rockkonzert, ja, das dann am Ende da auftaucht. Was ist das denn für ein Plan,
bitte? Ja, aber da lass uns da, bevor wir dazu kommen, lass uns noch kurz so ein paar Punkte. Ich habe auch noch ein paar Fragen. Eine Frage, die ich habe, ist, wie sahen die Arbeitstage von David Hasselhoff in den 90er Jahren aus? Wir dürfen nicht vergessen, der hat zu der Zeit schon Baywatch wieder gedreht halt. Ne? Also wenn man sich das so überlegt, oder wir haben ja bei Baywatch Nights und so auch schon mal drüber geredet, wir haben so die Arbeitstage von dem ausgesehen. Der muss ja fast nie geschlafen haben oder so halt, ne?
Ja.
Ja, aber auf jeden Fall, also sie kommen ja darauf, weil sie von der Mutter sich auf eine unfassbar schnelle Art das Vertrauen quasi in der Kirche erspielt haben, dass sie es dem Bruder gesagt hat, weil irgendwie musste sie es ja sagen. Und dann gehen sie ja zu dem Bruder und der ist halt Fluglotse und der erzählt uns dann halt, er wird jetzt erpresst, ne? Es gibt diesen fiesen Möb, der möchte, dass dieser Flieger abstürzt, in dem ein Typ drin sitzt, der ein Zeuge ist in einem Verfahren gegen den Typen und der soll da nicht ankommen und da sitzen aber 320 Leute in diesem Jumbo-Jet und er kann das mit seinem Gewissen nicht vereinbaren, natürlich nicht, den abstürzen zu lassen. Da dachte ich mir, wow, was für ein hart krasser Plan irgendwie halt, ne? Also, auch da könnte man das sicher irgendwie leichter organisieren als das, denn das schreibt sich auch so ein bisschen drauf. Das fand ich schon mal krass. Dann sagen sie, ja, müsst uns keine Sorgen machen, wir sind die Musketiere. Zeit für einen kleinen Lacher, wir kümmern uns drum. Und dann gehen sie in typischen 80er-Jahre-Klamotten in so einen Club, in dem dieser fiese Möb sitzt, ne, und haben so, ja. Also die haben, sie hatten super Kleid an, aber die beiden Jungs, Alter, diese aufstaffierten Sakkos mit diesen mega breiten Schultern und so.
Ja,
Alter,
ja.
Also man, du weißt, ein Jahrzehnt endet ja meistens erst einige Jahre im nächsten Jahrzehnt, aber da waren die 80er noch nicht vorbei.
Also auch da bin ich nicht so ganz mitgekommen, was da gerade passiert. Denn wie du schon sagst, ja, die gehen in diesen Club rein und stehen, weiß nicht, so 20 Meter entfernt von dem oberfiesen Möb entfernt. Ja. Und da kommt dann plötzlich noch der Handlanger von ihm dazu in Form von Branscombe Richmond. Also
Bobby Sixkiller,
genau. Ja. Ja. Und dann führen die Unterhaltung, wie gesagt, die sind so 20 Meter entfernt, während da laute Musik und Party drumherum ist. Ja. Und irgendwann sagt John Smith, David Hasselhoff, ah, okay, jetzt weiß ich Bescheid, was die vorhaben. Und ja, dann rempelt er ihn, während hier Branscombe Richmond rausgeht, rempelt er ihn noch an und, hä, was ist da gerade passiert, Gregor?
Ich hab's auch nicht ganz verstanden. Er scheint ihn danach, ich habe erst gedacht, er hat ihm so eine Art Sender oder so untergejubelt und so, aber das wird auch nicht so wirklich gezeigt halt, ne?
Es wird überhaupt nicht, die fahren ihm einfach nach danach.
Also ich muss sagen, ich fand es aber trotzdem total super, dass Bobby Sixkiller erstmal sein erster Auftritt in diesem Gang ist, wo er den kleinen Mickey verhöhnt, der ist in so einem Gang an so ein Rohr gekettet, ne? Den verhöhnt er dann nochmal hoch, dann geht er hoch und will offensichtlich beim Chef mit am Tisch im Club sitzen. Der ist aber davon total angepisst, weil dann die ganzen Mädels weggegangen sind und sagt, du sollst dich doch eigentlich um das Kind kümmern und so. Ja. Jetzt sieh zu, dass du hier wegkommst. Setz dich hier einfach zu mich und lässt dich hier einen lieben Gott einen guten Mann sein lassen. Was ist das für eine Arbeitsmoral und so. Und dann fährt er erst wieder zurück und da verfolgen sie ihn und da finden sie das Gebäude und sagen hier, oh, das, hier wird das aber schwierig werden, ihn da rauszuholen halt, ne? Und dann kam eine Szene, die mich komplett irritiert hat. Nämlich, dass die dann nochmal zur Mutter zurückgehen und sagen, wir haben ihren Sohn gefunden. Wir können immer noch nicht die Polizei rufen, aber wir können ihren Sohn retten. Aber sie müssen uns das Okay dafür geben, weil es könnte für ihn gefährlich werden. Und dann sagt sie so, aber ich habe doch gar keine andere Wahl. Und dann wird sie so umarmt und so. Ich sage, warum holen die sich denn jetzt noch das Okay? Also sie wissen, wo das, sie sollen das Kind finden, ne? Wissen, wo es jetzt ist und dann nochmal zur Mutter zu gehen, sollen wir das wirklich machen?
Sollen wir es wirklich befreien? In der Zeit noch mal jede Menge Zeit verloren und das Kind hätte sonst wohin gebracht werden oder in der Zeit umgebracht werden können. Egal, ja. Aber hab's auch mal an die Mutter noch mal gefragt, dürfen wir das machen?
Das hat mich auch so komplett irritiert und dann noch mehr irritiert hat mich Bobby Sixkiller und die Knackfolienbande. Weißt du, weil jetzt mal ohne Scheiß, der sitzt offensichtlich in dieser Lagerhalle und bewacht da Mickey, der unten im Keller sitzt, ne, in diesem Gang. Und die sitzen, er und seine Handlanger, seine beiden Möps, sitzen auf einem immensen Haufen Knackfolie. Also, ja. Und da ist so viel Knackfolie, mit dem der eine auch spielt, was ich komplett verstehen kann, weil das tue ich auch. Und da ist so viel Knackfolie, was da überall hängt und so. Also das soll ja offensichtlich symbolisieren, dass das eine Baustelle und so ist irgendwie. Aber wieso hängt denn da alles voller, das ist so voller Knack, dass du es immer poppen hörst, wenn die über den Boden gehen, in allen Zehen da unten.
Ich kann dir erklären, warum da diese Knackfolie ist. Mhm. Also, du musst dir vorstellen, aus der Perspektive dieser Leute, die da auf diesen Jungen aufpassen. Ja. Das sind ja mehrere. Ein einziger Mann reicht ja nicht zum Bewachen von einem kleinen Kind. Das
der gefesselt
alle.
Ist. Ja.
Genau, der gefesselt ist im Keller an so Heizungsrohren. Und dementsprechend braucht man da ja mindestens 4-5 Leute für. Aber 4-5 Leute Anfang der 90er, die langweilen sich halt schnell. Es gab halt noch kein Smartphone oder Tablet. Und was hat man damals gemacht zum Zeitvertreib? Man hat Knackfolie dahin bestellt. Und das ist einfach deren Beschäftigung gewesen, während sie diesen Jungen du merkst schon, dass
es Tische und Bänke. Ja. Wirklichkeit ist aber die beste Erklärung, ich habe dazu keine gefunden, außer wirklich, das ist eine super Erklärung, Kai. Also ich bin ja auch so ein totaler Knackfolientyp. Sobald da ein bisschen Knackfolie, fange ich sofort an. Weißt du, ich fange so, wirklich, es ist und das ist für mich der Inbegriff des Paradieses gewesen, in dem die da gesessen haben. Es ist alles voll mit Knackfolie. Und das wirklich Witzige ist, die laufen ja noch ein paar Mal da rum, du hörst immer das Poppen. Weil auf dem Boden, weil auch da Knackfolie liegt. Und die sitzen nun aber
in diesem Gebäude. Die laufen nur da rum, weil da Knackfolie ist.
Genau.
Poppt's halt.
Genau, und dann kommt es schon das Grand Finale, was du vorhin schon erwähnt hast. Wir haben ja das Problem, man möchte jetzt natürlich den Mickey befreien, aber man möchte nicht das Risiko eingehen, dass die ihn irgendwie erschießen oder so. Wie kriegt man den am besten raus? Also aus dem Gebäude raus. Man könnte zum Beispiel einen Feueralarm legen. Ne? Oder man könnte irgendwo anders einen Alarm auslösen oder so. Aber nee, unsere wackeren Musketiere sind auch gesegnet mit Gehirn. Und sie machen ein spontanes Konzert vor dieser Halle. In Deutschland wäre das nie durchgekommen. Der gute John Smith D'Artagnan ist auch noch ein begnadeter Sänger. Und der hat da eine kleine Bühne aufgebaut mit Gerüsten, mit Keyboards und so. Und performt da ein komplettes Lied, was die Leute in das Industriegebiet, in dem das offensichtlich gedreht wurde, lockt. Und die feiern ihn total dafür ab für den Song.
Ja, es wurde vorher noch im Radio durchgegeben von der guten Anne-Marie, dass da ein Konzert stattfindet. Sonst hätten die Leute ja nicht gewusst davon.
Ja,
und da stehen auch ganz viele Leute, bei denen man denkt, nee, die haben sie doch eingekauft. Das wirkte doch keiner von diesen Zuschauern irgendwie authentisch.
Ja, überhaupt nicht. Am besten war die erste Reihe, die alle Sonnenbrillen aufhatten.
Ja, genau.
Man darf nicht vergessen, wir haben die Radiomoderatorin Dr. Love im Team. Ne? Die hat halt darüber Werbung gemacht, aber alleine dieser Aufwand, überleg mal, wie lange das dauert. Hey, sag mal, warum bauen diese die Bühne denn da? Wieso bauen die denn da eine Bühne auf? So, und dann in dem Gebiet, also in so einem Baugebiet und so, also in einem Industriegebiet, das offensichtlich mit leeren Lagerhallen so voll ist. Die haben Bühnen, die haben Boxen, die haben so Gerüste, die so hoch sind, dass sie von dem Gerüst aufs Dach springen können. Also der gute D'Artagnan. Und dann performt er, damit David Hasselhoff auch nochmal spielen kann. Es gibt übrigens einen Soundtrack zu der Serie. Da hat natürlich auch David Hasselhoff Stücke beigebracht und Thomas Anders, witzigerweise.
Und Thomas Anders auch.
Ja. Auf jeden Fall performt er fast einen kompletten Song hier.
Ja, nicht nur fast, das ist ein kompletter Song. Also wieder 3 Minuten vergangen in der Episode, in dem man eigentlich nur das sieht, wie er da so dieses Gerüst hochklettert und diese Fake-Publikum da steht und dann sieht man hier unseren Branscope Richmond, der aus dem Fenster guckt und sagt, boah, was ist das denn für eine Scheiße? Jetzt sind wir hier unsicher, weil die Polizei rückt auch gerade an.
Ist ja ein unerlaubtes Konzert.
Wir müssen weg hier.
Ja.
Ja, genau.
Also es gab, ich habe mir aufgeschrieben, Aufwand Deluxe zur Ablenkung, Feueralarm hätte nicht gereicht, Fragezeichen. Und so, weißt du, ich hatte einfach den Schalter beim Feueralarm, da werden die, es geht ja darum, dass die das Gebäude verlassen. Auf jeden Fall, die sitzen oben und sehen nicht nur diese Menge und das Konzert, was da unten abgeht, sondern auch die Polizei, die anrückt. Und ich musste so lachen, als er dann zu einem seiner Goons sagt, jetzt hol den Mickey, wir hauen hier ab. Und dann geht er so 3 Schritte und du hörst nur pop, 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 pop. Und dann zieht er eine Pistole und sagt, soll ich den erschießen? Nein, du sollst ihn jetzt nur holen, Mann. Und dann dachte ich mir, und dann ging er so weiter und du hörst nur wieder pop, pop, pop. Es ist einfach großartig. Auf jeden Fall holen die Mickey aus dem Keller und fahren mit dem Auto ums Eck. Und jetzt haben aber die gute Dr. Love und Peter Porters, die haben schon mit ihren Motorrädern die Verfolgung aufgenommen, ne? Und haben das Auto gestoppt und haben jetzt das Problem, dass sie 3 Gegnern gegenüber sind, aber nur zu zweit sind. Ist aber kein Problem, wie sich dann herausstellt.
Nein, nein. Ja, ja. Unser John Smith, der ja vorher noch gerade auf dem Konzert war und dort performt hat, der kommt jetzt plötzlich übers Dach gehopst und springt auch vom Dach einfach runter in die Menge quasi.
Ich habe mir aufgeschrieben, Mantel und Salto. Weißt du, er trägt bei diesem Konzert einen Mantel, so einen schwarzen, den er sonst aber in der Folge nicht trägt, weil wahrscheinlich er da kein Motorrad fährt und so halt, ne? Aber er trägt diesen Mantel und dann ist er, es ist offensichtlich, dass es ein Stuntman ist. Und diesen doppelten, er guckt dann auch vom Dach runter und sieht 3 Leute, Auto und seine beiden Buddies. Ich muss eingreifen, der dritte kommt gerade raus. Er macht dann diesen Salto, springt runter und schlägt mit gezielten Handkantenschlägen den dritten Typ wieder. Das ist übrigens ein Gag, den mir die besagte Person machte, die mir dankenswerter oder uns dankenswerterweise die Folgen besorgt hat. Der hatte, als der die erste Folge gesehen hat, bei diesem Konzert mit David Hasselhoff, diesem Song, den er performt, hat er gesagt, ich glaube, ich weiß, warum die Serie seitdem verschwunden ist. Da sagt nämlich Peter Portus zu David Hasselhoff, als er dann da singt, ja, ich kenne den, der war früher der Gesangstrainer von Milli Vanilli. Das war 92 noch heißes Eisen wahrscheinlich.
Ja, und definitiv. So halt, ne?
Er war der Gesangslehrer von Milli Vanilli. Aber ich muss schon sagen, Hasselhoff, das vergisst man immer so ein bisschen. Er hat schon Stimme, ne? Der kann schon singen, ne?
Ja, ja, definitiv. Also der kann singen, aber es ergibt hier im Kontext der Episode keinerlei Sinn.
Genau.
Also wie gesagt, das ist alles irgendwie total absurd.
Das ist mega aufwendig. Hey, warum bauen die da eine Bühne mit Boxen auf und Gerüsten und so? Allein das hat doch Tage wahrscheinlich gedauert und so.
Das ist die Ablenkungsbühne. Die wird man vielleicht auch in den Folgeepisoden immer so ins Bild schieben, wenn man mal wieder so ein Ablenkungsmanöver braucht. Dann kann hier David Hasselhoff wieder ein neues Lied singen. Leute, ihr müsst uns doch mal sagen, wir haben uns ja eigentlich vorgenommen, wir besprechen jetzt nur die erste Episode, aber vielleicht kann man Gregor ja überzeugen, dass wir die anderen 3 auch noch hin und wieder mal aufgreifen.
Ja, wenn das gewünscht ist, lasst uns das mal wissen. Aber auf jeden Fall, es geht ja noch, parallel dazu gibt es noch eine Gewissensentscheidung, weil der Flug 137 aus Chicago mit dem Zeugen ist im Landeanflug und der Lotsenbruder von, also Mickys Lotsenbruder, nein, beziehungsweise der Lotsenbruder von Mickys Mom, der muss sich jetzt entscheiden, was er tut, und der entscheidet sich, das Flugzeug nicht abstürzen zu lassen. Und dann sagt er noch, als das Flugzeug landet, sagt er noch, tut mir leid, Mickey. Also auch eine Gewissensentscheidung, die natürlich auch absolut, ne, verständlich ist. Und er muss aber davon ausgehen, dass Mickey jetzt tot ist, ne, und kriegt dann einen Anruf. Aber es ist, er denkt, es ist der Böse. Und er sagt noch, ich konnte es nicht tun. Aber keine Sorge, da ist am anderen Hörer ist der gute D'Artagnan. Der hat das Autotelefon gecrashed. Von den Jungs sagt, keine Sorge, wir haben Mickey, es geht ihm gut. Und das Allerwitzigste, und da hat das Gehirn bei mir das nächste Mal versagt, ist, sie haben ja jetzt die 3 Typen überwältigt und dann kommt ja schon die Polizei angefahren, die ja da ist wegen dem Konzert. Und geilerweise haben die Mom dabei.
Ja, das habe ich mich auch sehr gefragt. Also abgesehen davon, dass man die vermutlich wieder auf eine Art und Weise kontaktiert hat, dass die direkt wissen, wohin die auch müssen, weil eigentlich sind die ja wegen dem Konzert da und nicht wegen diesen Verbrechern, die da gerade das Kind entführt haben. Also wie gesagt, auch das also ein bisschen merkwürdig wieder. Aber ja, die Mutter, die ist ganz zufällig auch schon dabei bei der Polizei. Die steigt hinten aus dem Polizeiauto aus und freut sich, dass ihr Sohnemann wieder da ist. Oh.
Ja, und dann ist auch schon vorbei, weil man sieht dann nur noch, wie unsere Helden mit ihren Motorrädern wegfahren, ne? D'Artagnan, der macht noch so einen kleinen Hüpfer, ne, mit seiner Maschine macht so einen kleinen Sprung und dann ist auch schon Abspann und es wird.
Nach 39 Minuten.
Genau, ja, aber, ja, genau. Aber die Zeit brauchen sie, weil sie einen gefühlt dreiminütigen Trailer für Folge 2 zeigen,
ja, ja, genau.
Der so lang ist, dass man, glaube ich, alles erfährt, was in dieser Folge passiert. Ich glaube sogar, die Auflösung schon gesehen zu haben.
Ja, also, ja, genau.
Am Ende,
ja.
Also das muss ja das Finale, die finale Szene gewesen sein, die wir am Ende von dem Trailer sehen. Das ist echt bemerkenswert, weil das läuft total lang. Ich habe, als ich die geguckt habe, dachte ich noch, Alter, wieso, das ist, weißt du, man ist so kurze Trailer, kurze Teaser und so ein paar, ein bisschen ein Appetithäppchen, da siehst du wirklich 3 Minuten der Handlung irgendwie. Krass.
Aber wo wir gerade bei Appetithäppchen sind, also eigentlich hatte ich nach diesem Trailer schon Lust, die nächste Episode zu sehen, aber nur, weil Allison Doody da so ein richtig auf, ja, tolles Kleid trägt.
Oh ja,
und sie denkt, sitzt das muss ich sehen.
Das habe ich auch gedacht, sie sitzt in der Limousine, ne? Ja, neben, ja, dem Typen, genau, mit der Knarre. Das habe ich auch. Da habe ich gedacht, Pastellfarben, das steht ja aber.
Ne? Ja, genau.
Also wirklich.
Also alleine deswegen lohnt es sich vermutlich, die nächste Episode zu sehen. Aber da wird uns ja auch angekündigt schon, dass hier unser nächster Charakter, nämlich Teach Marin, als Bert Aramis dann noch mehr eingeführt wird. Ja. Der bekommt so ein Training.
Also Crashkurs.
So ein Crashkurs in Sachen, ja, Musketier sein. Und da, also wie gesagt, diese Vorschau, die geht 3 Minuten, erzählt uns genau, was passiert. Da gibt es scheinbar eine Entführung, mal wieder. Diesmal wird es dann halt jemand anderes entführt. Dann sieht man auch wieder so ein paar verschiedene Action-Szenen und man sieht auch wieder ein paar Stunts, bei denen eindeutig nicht unsere Protagonisten die Stunts machen.
Eindeutig. Ja.
Ich bin übrigens bei dieser Motorradsprungszene, die wir vorhin angedeutet hatten, sehen wir ja auch hier Allison Doody drüber springen. Zumindest ein Kerl mit einer blonden Perücke, glaube ich, da
eindeutig zu haben. Ja, ja. Es ist lach nicht, denk immer dran, Allison Doody, die sollte. Hat der Ring hier? Eowyn sollte sie spielen. Konnte sie nicht wegen schwanger. War genau. Sie zu der Zeit. Ja. Ne?
Dann fast wurde es Miranda Otto.
Ja, wäre genau. Fast den Herr der Ringe gewesen. Mann. Ne? Aber nee, man sieht das leider sehr, sehr stark. Auch dieses abrupte Ende ist so typisch eigentlich 90er-Serien, weißt
ja,
du? Es gibt
ja,
so
ja.
Keinen Nach. Ich dachte, jetzt kommt noch irgendeine Szene oder so. Aber wie geil sie wirklich die Einführung von Cheech Marin in die nächste Folge geschoben haben und die da ein signifikanter Teil sein soll. Er soll wie so eine Art Crashkurs bekommen. Wir erleben also, man muss dann trotzdem noch irgendwie trainiert werden im Bogenschießen und offensichtlich sind Motorräder ja die Pferde des 20. Jahrhunderts und so halt, ne? Aber ja. Es ist schon bemerkenswert schnell. Ich muss aber sagen, ich habe mich auch zu keinem Zeitpunkt gelangweilt. Es ist eigentlich eine 0815 Krimi-Story, die vielleicht für 20 Minuten reicht, im allerbesten Fall. Aber das Drumherum, alleine diese krasse Besetzung, die diese Miniserie hat, ey, wir reden ja über diese 4 Folgen.
Ne, 4 Folgen. Und auch dann eben so, wie die Geschichte erzählt wird, das ist nicht langweilig, das ist unfassbar trashig, aber ich kann voll nachvollziehen, warum man das nie mehr ausgestrahlt hat.
Also meinst du System, das würde ich trotzdem gerne mal wissen, hätte doch mal auf Super RTL oder so noch versenden können, aber meinst du, das ist den Beteiligten dann doch zu unangenehm gewesen und so halt?
Vermutlich war es allen danach direkt peinlich und vielleicht wäre es auch besser heutzutage, nachdem wir das jetzt nochmal gesehen haben, nachdem wir jetzt unsere Erinnerung so ein bisschen manifestiert haben, nochmal das jetzt gesehen zu haben, vielleicht würde ich mich jetzt auch lieber blitzdingsen lassen, nachdem ich das gesehen habe.
Also man hat auch nichts verpasst, wenn man es nicht gesehen hat halt, ne?
Nee,
stimmt, du hast recht. Also, das ist ja auch nicht viel. Wir reden über 44 Minuten Episoden. Ich würde auch, oder die amerikanische Fassung, die gleich gesagt hat, nee, wir machen einfach nur so 90 Minuten Fernsehfilm raus. Den möchte ich auch gern mal sehen, wie sie das, da haben sie irgendwie wohl die Elemente von den 4 Folgen irgendwie zu einer nur zusammengeschnitten. Ja, aber es ist natürlich aus unserer Sicht ein wahnsinniger Cast. Alleine Thomas Gottschalk, David Hasselhoff, ne? John Rhys Davis war wahrscheinlich zu der Zeit noch nicht so der, also noch nicht ganz so groß, wie er später dann noch wurde und so, aber auch Cheech Marin war ja auch jemand, ne?
Ja, das waren alles schon Namen, die man damals auch kannte,
ja.
Wie gesagt, Indiana Jones, ja, John Rhys Davis, also da habe ich mich damals gefreut, also Allison Doody, okay, die habe ich damals noch nicht so zuordnen können, aber dann halt also, David Hasselhoff, unser Michael Knight,
ja.
Mit seinem Bärtchen, wie er quasi in seiner eigenen Serie als Antagonist aussah.
Ja, es stimmt, du hast recht. Er hat offensichtlich vom Knight Rider Set den Garth Knight Bart mitgenommen.
Genau,
weißt du, so, ja, also so ich glaube, er muss diesen Garth Knight Bart mitgenommen haben, diesen Schnurrbart, und gesagt haben, ja, den trage ich. Dann, das ist wie, weißt du, wie bei Over the Top, weißt du, wenn ich einen Bart dann habe, ist es wie wenn eine Maschine in mir angeht. Ne?
Genau.
Mich hat es auch bei dieser ersten Szene, wo man in der Serie seine Freundin nochmal sieht, frage ich mich gerade.
Ja, das wäre interessant rauszufinden. Und ob an Beginn der zweiten Folge dann nochmal ein Rückblick passiert, was bisher geschah. Ja,
das könnte
so 3 Minuten lang.
Man merkt schon, die hat nicht genug Material für. Also, das ist schon sehr, sehr cheesy alles gemacht. Auch nicht besonders aufwendig, auch nicht für Anfang der 90er. Die Action-Szenen sind sehr minimalistisch. Ja, ja. Also da habe ich in 80er Jahre Action-Serien hier A-Team, Knight Rider und so viel besseres Zeug gesehen als das hier. Aber ich muss sagen, ein bisschen Kudos geht noch an das Hemd, was er bei seinem ersten Auftritt trägt. Weißt du, am Anfang, wenn er mit seiner Freundin dieses Essen ansexen macht, da hat er ja auch dieses Hemd mit diesen breiten Ärmeln, weißt du, was so aussehen soll, wie als wäre es aus dem 17. Jahrhundert und so.
Halt, ja, ne? Ja, genau.
Da habe ich auch gedacht, boah, damit musst du, also du musst schon so ein krasser Kämpfer sein, wenn du in so einem Outfit rumlaufen willst. Weißt du, das ist bei mir so wie mit He-Man, weißt du? Wenn du diese Frise hast, die He-Man hat, musst du der stärkste Mann im Universum sein. Du hast gar keine andere Möglichkeit, sonst hast du echt Probleme, weißt du?
Ja, wo wir gerade bei Kämpfen waren, es gibt ja am Ende noch diese Schlägerei. Da ist ja auch Thomas Gottschalk hier beteiligt und haut einem so richtig aufs Fressbrett.
Ja, ja, ja.
Und irgendwie wirkt das auch irgendwie falsch. Also ich weiß, ich habe ihm einfach diese Rolle überhaupt 0,0 abgekauft.
Überhaupt nicht. Also das ist, also diese Idee, dass man, das ist ja für die 90er nicht ungewöhnlich gewesen, dass man so Kooperationsserien gemacht hat. Ne? Zum Beispiel Highlander war auch sowas. Die hat man, Gaumont in Frankreich mit einer amerikanischen Firma zusammen gemacht. Da hat man das so gemacht, die einen Hälften sind in Frankreich gedreht worden, der Folgen, die anderen Hälften in den USA. Bei uns, bei RTL war es einfach so, die haben wahrscheinlich gesagt, ihr kriegt von uns ganz viel Geld und Thomas Gottschalk. Ne? Und dann haben die gesagt, oh geil, wir wollen ganz viel Geld und Thomas Gottschalk. Ne? Und der war ja auch jemand, der war zu der Zeit bei RTL, gut, Thomas Gottschalk ist halt auch irgendwo, ne?
Ja gut, der ist schon irgendwie eine Ikone.
Ja, absolut, also, ja.
Nur auf eine andere Art und Weise.
Genau, und das war seine erste große RTL-Zeit damals in den frühen 90ern. Da war er halt für RTL ein großer Star. Halt, ja, ne? Immer
und
mal vorher wieder.
Eben schon Wetten, das und alles. Also, er ist ja wirklich unbestritten großer Showmaster. Also gut, die Zeiten sind lang vorbei, also das muss man auch dazu sagen.
Ja, ja.
Aber so als Actionheld kann ich mir den halt 0,0 vorstellen.
Ja,
das passt irgendwie überhaupt nicht zusammen für mich.
Auch bei Cheech Marin nicht. Eigentlich haben die schon zwei Komiker, also in der Truppe jetzt quasi. Also Alison Doody macht es gut, die ist tough, muss man sagen. Ne?
Ja, ja, und hübsch.
Und hübsch wie die Hölle.
Ja.
Und wirklich, Alter, ich hab nur, als die, ich dachte nur, wirklich, also wow. Wirklich, aber sie ist auch wirklich, sie gibt der Sache, sie hat so eine gewisse Ernsthaftigkeit, mit der sie das spielt, die finde ich bei ihrer Figur als Kontrast zu gerade, ich glaube, mit Cheech und mit Cheech Marin und Thomas Gottschalk, das wird so ein permanent sich schlechte Witze um die Ohren hauen Ding.
Ja,
da ist ihr die ganzen sexuellen Anzüglichkeiten, die sie sich natürlich von jedem der Typen immer anhören muss, wie sie dem so kontert. Ich glaube, das ist ein ganz guter Kontrast.
Ja, das macht sie auch schauspielerisch gut. Also auch David Hasselhoff, gut, der ist so ein bisschen drüber, aber in einer anderen Richtung nochmal. Aber ja, irgendwie am Ende, ja, wie du schon sagtest, ja, sobald John Rhys Davies im Bild ist, das erdet das alles so ein bisschen und gibt dem irgendwie noch ein bisschen mehr Kontrast, weil ansonsten ist das so ein bisschen merkwürdig alles. Aber ja, also ich finde auch Alison Doody macht das schauspielerisch von allen dreien, die wir so
jetzt als
Hauptcharaktere hatten, am besten. Ja.
Definitiv, definitiv. Und wie gesagt, John Rhys Davies ist halt einfach so ein Typ, der ist so großartig und dass der alles um sich herum mit hochzieht. Ne?
Also ja, das ist, auf jeden Fall. Ja.
Aber der hat halt diese Devin Miles-Funktion halt. Ne?
Ach, ja, der Name ist geil.
Maurice Treville. Ne?
Ja.
Ja. Ja, irgendwie jetzt habe ich doch ein bisschen Bock, mir zumindest die anderen drei Folgen nochmal anzusehen, weil ich mich frage, ob er auch so ein bisschen mehr noch einen aktiveren Part und so bekommt. Oder so einen Beiwagen, weißt du? Wo er dann so an die Seite gepackt wird. Aber ja, man muss sagen, ich glaube, für länger wäre die Serie wirklich nichts gewesen. Also für mehr Folgen nee, und so.
Auf keinen Fall.
Ja. Das ist 0815 Krimi-Kost auf einem ganz günstigen Niveau in der Umsetzung. Vielleicht, weil die Schauspieler so teuer gewesen sind, das kann sein. Und ich denke, dass David Hasselhoff, wie gesagt, der wird einen ganz komischen Schlafrhythmus gehabt haben, nämlich gar keinen wahrscheinlich. Da hat er gesagt, habe ich einen Schnurrbart oder nicht? Du hast ihn, David. Ne? Ja, aber es ist nicht unsympathisch, was wir hier sehen, halt, ne?
Nee, es ist trashig, aber unterhaltsam trashig. Also es ist nicht diese Art von Trash, wo man denkt, ach du Scheiße, was gucke ich mir da für einen Müll an?
Ja,
also,
ja.
Das denkt man teilweise schon, aber als irgendwie auf eine unterhaltsame Art und Weise.
Ja, es gibt ja so Trash, der bewusst so absichtlich so gemacht ist. Und das ist schon, dass du merkst, die haben das schon versucht irgendwie.
Irgendwie auch ernst so hinzubekommen, aber es ist ihnen nicht gelungen.
Es ist ihnen nicht wirklich gelungen. Und offensichtlich haben sie einfach nicht genug Material für eine 40-Minuten-Folge gehabt. Ne? Ja. Ah, es ist schon bemerkenswert, mal so einen der heiligen Grale dieses Podcasts jetzt gesehen zu haben. Und da nochmal.
Ich habe mich super gefreut.
Ja, auf jeden Fall. Also auch wirklich. Du weißt, wer du bist. Vielen lieben Dank dafür. Das ist. Und jetzt besorg uns noch die Pressekonferenz. Ich nehme da auch ein VHS-Band, wie immer.
Darf ich da eine Rolle übernehmen?
Ja, natürlich, natürlich. Also es gibt da auch eine Abschrift von, aber sogar die ist ein bisschen wieder. Es gab mal eine Seite, wo so ein kompletter Ablauf der Tic-Tac-Toe-Pressekonferenz so mit Textzitaten war. Sogar die Seite ist weg. Das ist irgendwie, na, von wegen, das Internet vergisst nicht, ne? Also offensichtlich.
Ja, es muss aber erst mal im Internet gewesen sein, damit es nicht vergessen werden kann.
Das ist alles so ein bisschen.
Das ist alles so ein bisschen vor Internet noch gewesen.
Ja, ist alles so ein bisschen komisch, ne? Und so. Nein, also nichtsdestotrotz, es ist schon irgendwie ein ganz bemerkenswertes Ding und allein das Intro und diese ernsthafte Ausgangslage von dieser Geschichte, weil ich immer noch nicht verstanden habe, warum die eigentlich irgendwas, also die. Sie wirken bis jetzt nicht auf mich wie die besten Kämpfer, Fechter und Beschützen überhaupt. Vielleicht noch David per Amt, aber sonst nicht halt, ne?
Ja. Sagt uns mal Bescheid, ob wir uns auch die anderen drei Folgen noch vorknöpfen sollen.
Genau.
Aber ja, und schade, man kann es halt leider wirklich nichts irgendwo gucken. Also es gibt Ausschnitte, Schnipsel irgendwo. Und ich erinnere mich auch daran, dass ich vor vielen Jahren mal dieses komplette Intro gesehen hatte auf YouTube. Mit der eigentlich ganz coolen Musik auch, aber ja, auch das ist irgendwie nicht mehr zu finden.
Das habe ich eben auch gemerkt, als ich es gesucht habe, dass das Intro auch nicht mehr da war. Aber was ich so noch finde, werde ich so YouTube-Links mal in die Shownotes packen. Ich hoffe, unsere kleine Besprechung hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Wir müssen ja vielleicht nicht so die drei Folgen einzeln machen. Vielleicht kann man ja irgendwann nochmal, seid jetzt nicht, aber die drei Folgen so in eins zusammengefasst nochmal so drüber reden. Ne, das ist vielleicht auch eine Möglichkeit halt. Ne?
Sagt uns halt Bescheid, wie ihr es haben wollt.
Ganz genau.
Wir haben auch schon wieder viel länger gesprochen, als wir uns eigentlich vorgenommen haben. Wir dachten so, ach so 15, 20 Minuten kriegen wir vielleicht voll.
Wir sind länger als die Folge. Mehr Notizen als die Drehbuchautoren für diese Folge.
Ja, aber es war wie immer ein Highlight, mit dir darüber zu sprechen.
Absolut, das gebe ich natürlich zurück. Es war mir ein inneres Blumenpflücken und du warst der beste Dr. Love, den ich für die Folge haben konnte.
Ne? Oh, ich muss jetzt auch leider los, denn mein Ring funkelt hier wieder auf eine komische Art und Weise.
Meiner nicht, das heißt, meiner scheint wirklich nur so aus der Matchbox-Box zu sein und deiner ist ein echter. Ne?
Möge der Saft mit dir sein.
Ich glaube, meinen habe ich von Temu. Ne? Ja. Alles klar dann. In dem Sinne, liebe Leute, denkt immer dran, einer für alle, alle für einen. In dem Sinne, macht's gut. Tschüss und ciao.
Tschüss.
Eine Produktion des Podcast-Imperiums.
Dies ist der Ring der Musketiere. Wer immer ihn trägt, ist bei seiner Ehre verpflichtet, die Unschuldigen zu beschützen und das zu bewahren, was dem Wohle der Menschheit dient.